Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland, in Österreich, im Fürstentum Liechtenstein, aber selbstverständlich auch in allen anderen Ländern, in denen Sie uns zuschauen. Ich begrüße Sie jetzt zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, am Montag, dem 1. September 2025. Schon in der schweizerischen Sendung habe ich darauf hingewiesen, der 1. September ist nicht der eigentliche Herbstbeginn, aber doch der Anfang des Herbstmonats. Und das gibt uns die Gelegenheit, an einen großen deutschen Dichter zu erinnern, vielleicht an den Größten hinter Goethe und Konrad Ferdinand Mayer, den Schweizer, der vor 200 Jahren geboren wurde, der überragende Dichter, also Gedichteverfasser Eduard Mörike. Von ihm ist hier die Rede und er hat uns das Gedicht Septembermorgen hinterlassen, das ich zur Einstimmung hier gerne vortragen möchte. Im Nebel ruhet noch die Welt, noch träumen Wald und Wiesen. Bald siehst du, wenn der Schleier fällt, den blauen Himmel unverstellt, herbstkräftig die gedämpfte Welt in warmem Golde fließen. Eduard Mörike, September. Morgen. Ja, ein Septembermorgen beginnt auch in Deutschland und da natürlich die bange Frage, werden jetzt die Steuern erhöht, werden die hochgeschraubt in der Bundesrepublik? Kanzler Friedrich Merz hat dem eine Absage erteilt im ZDF-Sommerinterview, natürlich hier reagierend auf immer lauter werdende Planspiele von Finanzminister und Vizekanzler Klingbeil. Merz hat recht, im Koalitionsvertrag sind diese Steuererhöhungen ausgeschlossen worden, aber die Deutschen fragen sich ja um Himmels Willen, wer soll denn diese gewaltigen Schulden bezahlen? Da müssen ja irgendwann die Steuern nach oben gehen und hier ist Merz nun einmal mehr in der Falle seiner Brandmauer, hat er sich da eben mit einem Partner ins Bett gelegt, der vergessen hat oder der eben in einer stärkeren, zumindest viel stärkeren Position ist, als das desaströse Wahlergebnis da des letzten Februars vermuten ließe. Friedrich Merz, also hier wacker, stemmt er sich verbal, zumindest rhetorisch gegen Steuererhöhungen. Aber ich höre das auch aus Deutschland, aus Unternehmerkreisen. Viele sind der Auffassung, er werde das nicht durchhalten. Daran sehen Sie auch, wie das Vertrauen schwindet in diesen Mann, in diesen Hoffnungsträger, den viele nicht mehr als Hoffnungsträger sehen, hinter vorgehaltener Hand. Ich habe jetzt gerade am Wochenende auch wieder ein paar deutsche Freunde getroffen, hört man also ziemlich drastische Sprüche und das von eben Deutschen, die eigentlich sich mit großer Vorfreude oder einer gewissen Erwartungshaltung jetzt da der Kanzlerschaft Merz gestellt hatten, da ist das politische Kapital, das Hoffnungskapital ziemlich stark zusammengeschmolzen. Die Brandmauer, ja, Deutschland, ich habe es geschrieben, ist eine noch junge Demokratie. Deutschland ist entschuldigt, da können eben Anfängerfehler passieren wie diese Brandmauer, aber das ist schlecht fürs Land, ist schlecht auch fürs politische Klima und vor allem hilft natürlich Merz dadurch eben der SPD in eine sehr, sehr starke Position. Die Koalition wirkt nur wenige Monate nach ihrer Gründung eine Zweckgemeinschaft wie eine zerbrochene, wie eine zerrüttete Ehe. Das kommt nicht gut und in der CDU-CSU rumort es bereits vernehmlich. Hoffentlich auch, könnte man sagen, von außen. Wäre ja merkwürdig, wenn das keine Kritik auslösen würde. Und es wird jetzt der Ruf laut, ich habe dazu ein Plädoyer geschrieben, in der Deutschland-Ausgabe aktuell. Es gibt jetzt den Ruf nach einer Minderheitsregierung durch Friedrich Merz. Das wäre sicherlich nicht die dümmste Idee. Friedrich Merz könnte da ohne Koalitionsmehrheit regieren, seine Reformen vorlegen, in der Hoffnung, dass er dann genügend Stimmen fände. Die AfD hat ja Zustimmung signalisiert, aber eben hier rächt sich natürlich die Verketzerung dieser Partei, vor allem auch durch die Mainstream-Medien, kritiklos übernommen von der Politik, beziehungsweise umgekehrt die Verketzerung der AfD-Konkurrenz, also der AfD durch die Konkurrenz, durch die Medien hochgespielt und jetzt hat man den Salat, weil man keine bürgerliche Politik machen kann. Das geht einfach nicht in dieser Koalition Und die Frage ist, ja, wird Merz die Kraft haben, hier eine Minderheitsregierung durchzuziehen? Oder kann er die SPD entsprechend gefügig machen? Das wird aber schwierig, weil die SPD dann noch dramatischer verlieren könnte. Also eine Minderheitsregierung wäre unter den schlechten Varianten, die jetzt vorliegen, vielleicht gar nicht die allerschlechteste. Die beste wäre natürlich eine CDU-CSU-AfD-Konstellation, aber das scheint einfach in Deutschland aktuell unmöglich. Ich sehe das auch, wenn ich mit deutschen Journalisten spreche, denen läuft das da kalt den Rücken hinunter. Die haben da ein anderes Verständnis, einen anderen Blick jetzt als ich, als Schweizer, der das von außen betrachtet. Für mich ist das unverständlich, für viele Schweizer ist das unverständlich, bürgerlich denkende Schweizer, aber eben Deutschland ist ein Land mit seiner eigenen Geschichte, mit seinen eigenen Traditionen, da müssen die Deutschen selber damit zu Rande kommen. Eine Minderheitenregierung wäre ein kalkulierbares Risiko, denn in Deutschland haben sie die Regelung, dass ein Kanzler nicht einfach abgeblockt werden kann, wie das noch in der Weimarer Staatsverfassung der Fall gewesen ist. Nein, sie müssen dann immer einen neuen, mehrheitsfähigen Kanzler bringen, sonst regiert der Alte weiter. Aber eben, man traut, was ich höre, Merz diesen Mut, dieses Rückgrat nicht zu, jetzt den Schritt in die Minderheitenregierung zu machen, das weiß ich nicht. Vielleicht hat das darauf angelegt, jetzt den Koalitionsbruch zu provozieren. Fühlt er sich sicher genug? Für Deutschland wäre das gewiss keine schlechte Nachricht. Eine schlechte Nachricht allerdings und ein weiteres Zeitzeichen, könnte man sagen, der abgründigen, der fürchterlichen Art, ist die Schreckenstat von Friedland. Ein Iraker stößt eine 16-Jährige vor den Zug am 11. August 2025 am Bahnhof Friedland, hat ein 31-jähriger Iraker, Muhammad A., die 16-jährige Liana K., vor einen Zug gestoßen. Die aus der Ukraine geflüchtete Migrantin ist sofort gestorben und der Vorfall wurde zuerst als Unfall gewertet von der Polizei, obwohl es einen vorsätzlichen Hintergrund hat, eine bewusste Tötung, die da offensichtlich vorgenommen wurde. Und beim Täter handelt es sich um einen Migranten, der längst hätte abgeschoben werden müssen. Es gab da einen Formfehler bei den Migrationsbehörden. Wir haben hier also wieder einen krassen Fall des deutschen Staatsversagens. Man hat lange immer von Einzelfällen gesprochen. Ich glaube, das ist hier nicht der Fall. Und bei aller Erschütterung über jetzt sozusagen die Urwurzeln dieser ganzen Migrationskrise, wir haben darüber ja auch schon gesprochen, da spielen viele Faktoren hinein und auch gewisse gewaltige politische Fehler, die natürlich gemacht wurden, aber was noch viel erschreckender scheint, zumindest was mich da bewegt am Morgen ist, wie ist es möglich, dass nach wie vor in Deutschland auf diese eklatante Art und Weise versagt wird, jetzt bei der Abschiebung, wie viele solcher Fälle braucht es noch, das sind schon ganz extreme Ereignisse. Und wir sehen jetzt in den Vereinigten Staaten von Amerika, Donald Trump wurde ausgelacht. Die Demokraten haben jetzt über Monate damals im Wahlkampf gesagt, es sei absolut unmöglich, den illegalen Zustrom da zu stoppen. Das seien einfach Behauptungen von Trump. Aber wir sehen, nach wenigen Monaten hat es Trump geschafft, die illegale Migration zu stoppen in den Vereinigten Staaten. Was machen die deutschen Medien? Sie kritisieren Trump, sie beschreiben ihn als einen Diktator, als einen Extremisten, als einen Verrückten. Und da sehen sie eben, dass die ganze Migrationsmisere in Deutschland, so sehr man sie vielleicht auf eine Person reduzieren möchte, so sehr man jetzt die Angela Merkel da zum Sündenbock machen müsste, und ich weiß, ich werde von Ihnen immer kritisiert, wenn ich das nicht tue. Sie hat natürlich ihre Fehler gemacht, das bestreitet ja gar niemand, aber Sie sehen eben auch, das Ganze hat System und die Medien machen damit, die beschönigen das, die beschwichtigen noch heute. Das sehen Sie an der Berichterstattung über Donald Trump, der mit Erfolg diese Migrationsproblematik in den Griff bekommen hat, soweit wir das den amerikanischen Medien, die ja weiß Gott nicht auf Trumps Seite stehen, entnehmen können. Trump will Soros anklagen. Das ist auch noch eine interessante Nachricht jetzt aus den Vereinigten Staaten. Der amerikanische Präsident hat den ungarischstämmigen Milliardär George Soros und dessen Sohn Alexander scharf angegriffen. Auf seiner Plattform Truth Social fordert er, dass beide nach dem sogenannten RICO-Gesetz, eigentlich zur Bekämpfung organisierter Kriminalität, angeklagt werden. Trump wirft ihnen vor, gewalttätige Proteste in den USA zu finanzieren und das Land zu destabilisieren. Er bezeichnete sie als Teil einer Gruppe von Psychopathen. George Soros ist Gründer der Open Society Foundation, die weltweit linksliberale und pro-demokratische Projekte unterstützen, wie sie es nennen. Sein Sohn Alexander führt das Netzwerk seit Jahren um. Ja, Donald Trump dreht jetzt den Spieß um. Er wurde jahrelang politisch verfolgt, jetzt macht er das natürlich mit seinen Gegnern auch und bringt da Organisationen ins Zwielicht, die zuvor gewissermaßen als strahlende Verkörperung des Reinen waren und Guten gelaufen sind. Bevor man jetzt darüber sich wieder maßlos entrüstet, es zeigt sich einfach, dass in den USA ein ganz gewaltiger politischer Richtungsstreit im Gang ist. Und die Verurteilung von Trump jetzt hier, ich meine, aus schweizerischer Sicht sieht man das kritisch, diese politischen Übergriffe in die Justiz und in die ganze Strafverfolgung. Aber vergessen wir nicht, der Hase lief früher in die Gegenrichtung, beziehungsweise die Linken haben natürlich nichts unversucht gelassen, um Trump auf diese Weise, um mit zum Teil gar keiner Grundlage fertig zu machen, aus der Politik zu nehmen. Denken wir nur an diesen sogenannten Russia-Hoax, als man versuchte, Trump sozusagen als Marionette, als Kreatur des Kreml hier zu verunglimpfen. Dann Ungarn unterzeichnet die EU-Erklärung zu russischen Luftangriffen nicht. Nach schweren russischen Luftangriffen auf Kiew 23 Menschen gestorben, darunter mehrere Kinder, unterzeichneten 26 EU-Staaten eine gemeinsame Erklärung zur Verurteilung des Angriffs. Die von EU-Außenbeauftragter Kaja Kallas koordinierte Stellungnahme sprach von möglichen Kriegsverbrechen und forderte Konsequenzen für alle Verantwortlichen. Ungarn verweigerte als einziger Mitgliedstaat der EU die Unterschrift. Ja, Kriege sind schrecklich und das ist eine Plattitüde, das ist eine Banalität und im Krieg passieren schreckliche Dinge. Darum muss man sich bemühen, Kriege zu beenden auf dem vernünftigsten Weg. Das mag der militärische Weg sein, wenn man gewinnen kann, dann soll man das militärisch machen, wenn das richtig ist. Aber die meisten Kriege, eigentlich alle, die ich kenne, enden, fast alle, die ich kenne, enden am Verhandlungstisch. Diplomatisch, denn der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. Und man muss sich dann ganz nüchtern und realpolitisch fragen, was ist der beste Weg zum Frieden? Die EU hat sich entschieden, den Krieg gegen Russland militärisch zu beenden, zumindest die Russen, wie sie sagen, zu besiegen, was immer das heißen mag. Ich halte das für unrealisierbar, ich halte das für die Fortsetzung einer falschen, einer verheerenden Politik, die zu noch mehr fürchterlichen Vorfällen führt. Aber gleichzeitig sehen wir natürlich, dass man mit diesen realpolitischen Argumenten derzeit in vielen Bereichen Europas auf taube Ohren stößt, auch zum Teil in der Schweiz, weil die Empörung über Russland so groß ist. Und man sieht das Ganze nur unter der Schrecklichkeit der Opfer dieses Kriegs, dass es auch russische Opfer gibt, dass Russen sterben, das wird einfach weggeschoben, das wird dann nicht so zur Kenntnis genommen. Man sieht hier Russland in der Rolle des alleinschuldigen Aggressors. Das ist eine Argumentation, die ich hier ja immer wieder zu konterkarieren versuche. Nicht um Russland zu entlasten oder zu rechtfertigen, was sie machen, aber man muss diesen Krieg einfach in etwas geschichtsverbindlicheren Bezügen sehen. Denn dieser Krieg, wir haben darüber schon oft gesprochen, hat seine Vorgeschichte. Und meines Erachtens ist das, was die Amerikaner versuchen, richtig. Diplomatie, auch Druck, aber vor allem Diplomatie. Russland gewinnt den Krieg militärisch, nicht so, wie sie ihn gewinnen wollen, nicht so übermächtig, wie da vielleicht auch im Westen immer gefürchtet wurde. Ich meine, Putin hat sich als Kriegsherr auch selber entzaubert. Die russische Armee ist nicht so stark, wie sie gesehen wurde. Das ist ja vielleicht jetzt aus Sicht derer, die vor allem das Feindbild Russland beschwören, keine so schlechte Nachricht. Zum Glück sind sie gar nicht so stark. Aber diese Bewertungen, ich meine, wir können ganze Nächte lang durchdiskutieren über Schuldfragen und Verantwortungsfragen. Ich glaube, das Entscheidende ist, wie kommt man da raus mit Gesinnungspolitik, mit Moralpolitik, Moralismuspolitik oder mit Realpolitik. Da plädieren wir hier für Realpolitik und für diplomatische Verständigung. Und das ist auch etwas, was Ungarn tut mit Viktor Orban, dem Ministerpräsidenten, der hier eben die Unterschrift verweigert, die Russen. Die Ungarn fahren einen pragmatischen Kurs, orientiert an ihren Interessen. Das löst natürlich gewaltige Empörung aus. Die Empörung ist natürlich immer auch heuchlerisch, denn als die Ukrainer die Druzhba-Pipeline angegriffen haben, das ist die Pipeline, die russisches Öl unter anderem nach Ungarn, aber auch in die Slowakei bringt. Das ist erlaubt, das ist an sich nicht verboten. Diese Länder beziehen das noch über diese Pipeline. Da hat sich niemand darüber kritisch geäußert aus der Europäischen Union. Da ist also die Wahrnehmung sehr, sehr selektiv. Die Notwendigkeit besteht darin, Diplomatie walten zu lassen, beziehungsweise eine Friedensordnung aufzubauen, auch unter Berücksichtigung der russischen Interessen. Frieden nicht gegen, sondern mit Russland. Das muss hier das Ziel sein. China, Indien und Russland rücken näher zusammen. Die Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit, SOZ, da gab es einen Gipfel. Da haben sich China und Indien die Hand geschüttelt. Das ist bemerkenswert, trotz Grenzkonflikten, trotz immer wieder Schwierigkeiten. Russland, der russische Präsident Putin war dort auch dabei, um für eine gerechtere multipolare Ordnung zu werben. Das ist Ausdruck einer Entwicklung, eines Resultats der westlichen Politik, dass jetzt China, Russland und Indien näher zusammenrücken. Der Westen verliert an Einfluss. Das ist auch eine der tragischen Konsequenzen dieses Kriegs in der Ukraine, eines Kriegs, das muss man einfach unterstreichen, das ist der unnötigste und sinnloseste aller Kriege, die ich als Journalist in dem Sinn etwas enger begleite. Fehler über Fehler sind da gemacht worden und Trump hat recht, wenn er sagt, das hätte man ohne Problem durch vorgängige diplomatische Lösungen, vor allem im Zusammenhang mit diesen NATO-Osterweiterungen, das hätte man in den Griff kriegen können. Es gibt Leute, die wischen das einfach weg und sagen, das stimmt nicht. Ich weiß nicht, auf was sie sich stützen, auf welche Erkenntnisse, vermutlich auf irgendwelche Ferndiagnosen und Charakterstudien zu Leuten, die sie nur aus den Zeitungen und aus den Medien, aus dieser sehr verzerrenden Berichterstattung kennen. Ich teile da eher die Auffassung des amerikanischen Präsidenten und auch namhafter Diplomaten aus den USA, die davor gewarnt haben, eben nach dem Kalten Krieg jene Politik voranzutreiben, deren Konsequenz wir jetzt in der Ukraine beobachten können. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily International. Noch eine letzte Meldung ganz zum Schluss. Am 3. September findet längst ausverkauft eine Veranstaltung, mein Gespräch statt mit der AfD-Vorsitzenden Alice Weidel in Zürich. Sie haben die Gelegenheit, wenn Sie schon nicht dabei sind, immerhin mit Fragen Präsenz zu markieren. Schicken Sie uns Ihre Fragen, Ihre Themenanregungen an fragen@weltwoche.ch, fragen@weltwoche.ch. Das war's. Vielen herzlichen Dank. Ihnen einen schönen Tag und einen guten Start in die herbstliche Woche. Wir melden uns zurück.